ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Montagvormittag, eine neue Ausgabe SWRs Leute. Ich begrüße ganz herzlich Alexandra Vossbauer. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich erzähle vielleicht kurz dazu, wie es dazu kam. Ich war beim Schuhmachermeister und da habe ich dich erlebt in deinem Element. Da hast du den Kunden ganz viel verraten über die Füße, wie entscheidend die für den Körper sind. Und du bist eigentlich Heilpraktikerin. Warum ist eine Heilpraktikerin beim Schuhmachermeister im Einsatz? Die Frage stellt sich natürlich. Wir haben gesagt, wir duzen uns.
Ja, sehr gerne. Ja, das ist eine gute Frage. Und ich bediene auch gleich das Klischee. Ich hatte ein Leben lang Fußschmerzen. Punkt.
Wie kam's? Hast du dich falsch verhalten? Falsche Schuhe, Stöckelschuhe, sagt man bei Frauen immer.
Ja, genau. Nee, zu den Stöckelschuhen bin ich nie gekommen. Das haben meine Füße gar nicht ausgehalten. Ich hatte Schmerzen und in der Jugend habe ich das versucht über Sport, über Physiotherapie und viele Maßnahmen, die mir damals zugänglich waren, zu beheben. Und es ist mir schlichtweg nicht gelungen. Und irgendwann entwickelte sich der Traum, es muss doch einen Schuh geben, der zu mir passt. Das kann doch nicht sein. Und es endete damit, dass ich irgendwie, ich übertreibe jetzt mal, 300 Paar Schuhe zu Hause hatte. Und keins war wirklich das Richtige. Naja, und dieser Traum ist aufgelebt vor 10 Jahren vielleicht. Da bin ich zu Ralf in den Laden und habe gesagt, guten Tag, ich habe Schmerzen, ich möchte Einlagen und ich möchte einmal im Leben ein paar Maß Schuhe haben. So fing das an.
Konntest du damit deine Fußprobleme beheben?
Also tatsächlich konnte ich da unglaublich viel bewegen. Meine Fußschmerzen sind geradezu gegen Null gegangen. Aber es war halt nicht nur allein der Fuß, sondern es war die ganze Körperhaltung, es war der Bewegungsapparat, es waren so viele Dinge. Aber zunächst mal war die Erholung und die Erleichterung durch die Einlage und dann später erst durch einen Schuh, der passt.
Was macht denn eine Einlage mit den Füßen?
Also eine Einlage ist grundsätzlich erstmal eine Hilfe und eine Vorlage für die Idee, wie ein Fuß richtig, in Anführungsstrichen richtig auf dem Boden steht. Und mit richtig heißt es nicht nur, dass er da richtig steht, sondern dass er dadurch auch die Möglichkeit hat, sich richtig, also in den vorgegebenen Bahnen auch zu bewegen.
Was verändert das beim Körper? Welchen Einfluss hat das dann?
Nun, wir stehen auf den Füßen. Und der Impuls, den wir von diesem Punkt aus erhalten, setzt sich oder wandert durch unseren Körper und setzt sich durch alle Gelenke, das wäre dann die Statik, bis hoch zum Kiefergelenk fest und entscheidet mit, wie ich im Raum auf dem Boden stehe.
Für dich ist Gesundheitsprävention als Heilpraktikerin ganz besonders wichtig. Könnte man sagen, ja, die fängt dann bei den Füßen an, so wie ich das jetzt gerade raushöre mit den Einlagen?
Ja, also das ist eine mögliche Form. Es gibt viele Eintrittspforten, gesund zu sein oder gesund zu bleiben. Und der Fuß wäre eine Pforte, wie gesagt, über den Bewegungsapparat und daraus resultierenden muskulären, logischen Folgeergebnissen.
Ja, weil wahrscheinlich auch Rückenschmerzen ganz häufig von den Füßen herrühren.
Das ist so. Also Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kieferschmerzen, Knieschmerzen können von den Füßen kommen. Und umgekehrt auch Verspannungen oder Dysbalancen in diesen Bereichen können zu Fuß Problemen führen.
Jetzt arbeitest du nicht nur bei Meister Jäckel in der Schuhmacherei, sondern du bist auch in deiner Praxis aktiv. Wie sieht deine Arbeit aus?
Die sieht tatsächlich sehr unterschiedlich aus. Ich bin an vielen Orten. Ich bin in der Halle beim Sport. Ich bin bei erwachsenen, älteren Handballern in dem Fall. Ich bin bei jungen, ambitionierten Handballern und Handballerinnen, die in den Leistungssport übergehen möchten. Ich bin bei ganz normalen Menschen, bei Ralf Jäckel im Laden. Und ich bin überall.
Jetzt hatten wir gerade über die Füße gesprochen. Wie ist das denn eigentlich? Kannst du auf die Füße gucken, so nach dem Motto, und ich sage dir, wer du bist? Was kannst du daraus lesen?
Das wär toll. Das wär toll. Also, ich schaue auf die Füße und daraus kann ich ein paar Fakten erkennen. Und diese führen möglicherweise zu Symptomen. Ja? Also, ich sehe zum Beispiel an den Füßen, ob der Mensch, der mir gegenüber sitzt, Schuhe kauft, die zu klein oder zu groß sind.
Meistens neigen wir ja dazu, sie eher zu klein zu kaufen. Warum eigentlich?
Ja, wahrscheinlich gibt es da so ein Schönheitsideal, so. Das darf nicht so oder so. Oder auch Trends. Ich meine, was weiß ich, schmal und spitz.
Oh. Ja. Was ist so dein Tipp? Also man sagt eher eine Nummer größer, glaube ich. Zumindest beim Wandern und so weiter, wenn man unterwegs ist.
Naja, das mit den Nummern, das habe ich schon vor vielen Jahren abgelegt. Also ich rate den Menschen, die Einlage herausnehmbare Einlage rauszuholen und sich dann draufzustellen. Und dann sollte der Fuß auf der Einlage stehen und die Einlage sollte sichtbar sein und vorne zu den Zehen hin sollte ein Zeigenfinger breit Platz sein.
Okay, ja.
Und die Größe ist mir jetzt dabei egal.
Ja, aber das könnte man ja auch im Laden machen. Wirklich dann die Sohle mal eben raus und gucken, passt der Zeigefinger
genau,
da rein?
Genau.
Das wäre ein guter Tipp auf jeden Fall. Ja, und jetzt gibt es an Heilpraktikern ja häufig Kritik, da viele Methoden, die angewendet werden, wissenschaftlich nicht belegt oder umstritten sind. Erlebst du diese Kritik? Wie gehst du damit um?
Also ich erlebe sie tatsächlich nicht bei mir jetzt im direkten Gespräch. Ich habe das Glück, dass die Menschen alle freiwillig und gern zu mir kommen. Ja, ich verstehe diese Kritik und ich verstehe auch diesen Ansatz. Und ich kann jetzt nicht für meine Kollegen sprechen, so wie auch ein Arzt jetzt nicht für seine Kollegen sprechen kann. Ich hatte ein eindrückliches Erlebnis. Ich muss gestehen, dass ich das beim ersten Versuch die Heilpraktikerprüfung nicht geschafft habe. Und was schon schwierig und traurig und deprimierend genug war, aber als dann der Brief kam, der mir dann bescheinigte, sehr geehrte Frau Forstbauer, hiermit erteilen wir Ihnen die Erlaubnis nicht, weil Sie eine Gefahr für die Volksgesundheit darstellen. Das ist der Wortlaut. Da war ich echt geschockt.
Wie ließ sich das damals begründen? Also hattest du zu viele Fehler in der Prüfung gemacht? Was war die Ursache?
Die Ursache war schlicht und ergreifend Prüfungsangst. Mhm. Die ich aber dann tatsächlich erst Mitte 30 festgestellt habe.
Wie bist du damit umgegangen?
Mit einem ganzheitlichen, naturheilkundlichen Mitteln, mit sehr viel Gesprächen, mit Bewusstmachung. Also ich musste mir A, dieser Geschichte bewusst werden und B, herausfinden, kurzfristig, wo rührt sie her? Nicht zu viel buddeln, aber den Weg. Und dann vor allen Dingen, okay, was hilft mir da raus? Also vielmehr der perspektivische Blick nach vorne.
Der was lösungsorientierte Ansatz.
Genau. Wie komme ich da raus? Was hilft mir?
Ja, bei der Flugangst heißt es ja zum Beispiel auch, man sollte der Angst begegnen und dann trotzdem ins Flugzeug steigen, um damit umgehen zu können. Also du hast die Ausbildung dann wiederholt. Und was hat dir am Ende geholfen, dass du heute das so machen kannst, wie du es machst?
Oh, das sind auch viele Faktoren, die mir da geholfen haben. Am Ende hat mir natürlich Lernen nochmal geholfen für meine eigene Sicherheit und all die Faktoren, die mein Selbstbewusstsein und meinen Selbstwert erhöht haben. Denn es lag daran. Und ich durfte mich von ein paar nicht dienlichen Gedanken und Dynamiken, die ich aus der Vergangenheit, aus meinem Leben mitgenommen habe, einfach verabschieden.
Und jetzt nochmal zurück zur Ursprungsfrage, die Kritik an den Heilpraktikern, weil die Arbeit nicht wissenschaftlich genug sei. Wie wissenschaftlich ist deine Arbeit?
Ich gebe mir sehr viel Mühe, so wissenschaftlich wie möglich vorzugehen und lerne. Ich gehe gern den Weg des Wissens und des Lernens und ich hatte das Glück, den einen oder anderen Lehrer zu treffen, der mir geholfen hat, wissenschaftlich fundiert zu recherchieren, Fakten zu finden und so diese Brücke zu bauen.
Wenn wir über ganzheitliche Gesundheitsprävention sprechen, ganzheitlich gesehen, das steht dick auf deiner Homepage. Wie erklärst du das? Was bedeutet das genau?
Für mich bedeutet ganzheitliche Betrachtung alle Aspekte oder möglichst viele Aspekte und viele Ebenen, die uns als Menschen ausmachen, zu betrachten, zu besprechen und offen zu legen. Und dabei zu schauen, welche Ebene denn am lautesten brüllt.
Wie ist das denn, wenn dann Kunden zu dir kommen? Meistens gibt's ja ein spezielles Anliegen. Da muss man ja erstmal hingucken.
Das ist richtig. Das ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Also lass uns mal einen Hallux-Patienten zu mir kommen. Ja. Und der sagt da, ich habe hier was, das tut weh.
Hallux,
und
muss man vielleicht kurz erklären, was es ist?
Der Hallux ist eine Deformation des Großzehengrundgelenkes. Das kennen viele wahrscheinlich. Da stülpt der sich so nach außen und der Fuß wird breiter und dann entzündet sich das Gelenk und die Menschen fangen an, komisch zu gehen und sich grundsätzlich auch komisch zu bewegen. Genau.
Und dann, wie gehst du vor?
Nun gut, dann besprechen wir das. Dann geben wir dem Ding auch einen Namen. Es ist wichtig, einen Namen zu haben. Für sehr viele Menschen ist sogar die Diagnose wichtiger als alles andere. Und dann entfernen wir uns auch dann wieder. Und dann gehen wir in die Korrektur oder in die Betrachtung. Ja, wie ist denn das? Dein Fuß steht so. Ja, lass uns doch mal so hinstehen und mach das mal so. Und wie ist es denn mit den Knien? Und so wandern wir dann den Körper hoch und finden dann ein paar Stellen, die sich weigern, diese Veränderung mitzumachen. Und das ist genau der Punkt, an dem ich angreife. Da gibt es dann dieses Aha-Moment.
Welche Stellen könnten das denn jetzt sein, wenn wir beim Hallux bleiben? Welche Stelle im Körper könnte sich weigern? Weil an sich ist es ja schon eine Deformation. Also ich müsste permanent dann mit dem Gelenk dagegen arbeiten, oder?
Okay, ich arbeite nicht so gern dagegen, obwohl es impulsiv das Erste wäre, ja, was ich und wahrscheinlich auch viele andere Menschen gerne täten. Wir arbeiten für die Veränderung, für die Korrektur, für die bestmögliche neue Situation. Beim Hallux zum Beispiel, wie steht denn das Sprunggelenk? Und dann schaue ich gleich mal auf die Knie. Das ist jetzt so ein Beispiel. Ah, die Knie, ich nenne das immer die Knieschielen. Die, wenn man da eine Linie durchzeichnet, dann überschneiden die sich irgendwann. Das heißt, die Knieschielen. Okay, was muss ich tun? Welchen Muskel muss ich anspannen, damit die Knie ausgerichtet werden? Ach Mensch, jetzt bin ich ja beim Po gelandet. Jetzt muss ja der arbeiten und dann dreht sich das nach außen. Ach, das ist ja verrückt. Ach, deswegen habe ich da immer Aua rechts oder links oder sonst wo. Und so baut sich das auf.
Und welche Lösung ist es dann bei allen, die eine Hallux-Beschwerde haben, die gleiche Lösung oder bei jedem wieder individuell?
Das ist eine gute Frage. Es ist individuell. Also alle gesunden Menschen sehen irgendwie gleich aus, strahlen irgendwie das Gleiche aus. Aber jeder ist auf seine eigene Weise krank oder limitiert. Ja. Und so sehen auch die Lösungswege dann auch aus. Sie sind zutiefst individuell.
Das heißt, es gibt nicht so die eine Ursache Rücken oder die schiefen Knie für Hallux, wenn wir da bei deinem Beispiel bleiben?
Es ist, also da ja alles mit allem zusammenhängt, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ist es klar, dass die Knie und der Rücken und die Hüfte mitarbeiten müssen. Wir müssen schauen, wo das schwächste Glied in dieser Kette ist und dieses stärken. Und meist fließt es dann auch von alleine.
Und jetzt ist dein Stichwort ja ganzheitliche Gesundheitsprävention, damit der Hallux erst gar nicht entsteht. Was wäre denn da das Beste? Da kann man ja wahrscheinlich auch was machen.
Da kann man auf jeden Fall was machen. Da kann man viel tun und da habe ich auch eine ganze Reihe von Ideen, von Übungen, von Anleitungen, die Spaß machen können, die auch schmerzhaft sein können und die vor allen Dingen wirken.
Vielleicht machst du ja einen Tipp verraten, der Spaß macht. In Sachen Vorbeugung gegen Hallux.
Es gibt zum Beispiel von Theraband gibt es kleine Minibands, Gummibänder. Und die kann man sich unter die Knie packen, da reinsteigen und dann einfach mal versuchen, vorwärts, rückwärts, seitwärts zu laufen und dabei zu beobachten, was mit den Knien, was mit der Kraft, was mit dem Po, wo es weh tut, wo es anstrengend wird, das jetzt mal 1-2 Minuten lang zu tun und danach das Band abzunehmen und dann dieselben Bewegungen wieder machen und dann auch mal geradeaus laufen. Und dann hat man schon mal den ersten Impuls wahrgenommen, wow, es läuft sich ja jetzt ganz anders. Das hält dann allerdings jetzt nur 2, 3, 4, 5 Minuten oder 10 und kann dann über die Übung verfestigt werden.
Alexandra Frostbauer ist bei uns. Wir sprechen über ganzheitliche Gesundheitsprävention. Also bei Prävention steckt ja drin, dass ich was mache, bevor ich Beschwerden habe. Wie ist das denn in unserem Bewusstsein allgemein drin, dass wir vorher was tun müssen?
Offenkundig nicht so tief verankert und hat keine laute Stimme. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass wir durch die Situation durchlaufen müssen. Also dass wir über das Leid gezwungen werden, ja, vielleicht draufzuschauen und uns damit auseinanderzusetzen und dann im besten Fall Lösungen zu finden.
Ja, Mist, weil oft heißt es ja so, der Leidensdruck ist noch nicht groß genug, deswegen macht jemand was nicht. Viel besser wäre es ja, im Vorfeld etwas zu machen. Ist das so deine Mission, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, rechtzeitig zu handeln?
Ich weiß nicht, ob das meine Mission ist. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich erreiche die Menschen erst dann, mich erreichen die Menschen erst dann, wenn sie tatsächlich wenig Auswege sehen. Mhm. Und ich kann das nachvollziehen. Ich meine, sagen wir doch ehrlich, wenn wir nicht müssen, verändern wir doch jetzt erstmal nicht so viel an dem.
Ja, der Mensch ist bequem, so sind wir einfach. Ja, aber wo setzt du denn dann an mit deiner ganzheitlichen Gesundheitsprävention? Du glaubst ja trotzdem dran.
Ja, ich glaube dran. Wir besprechen in den Sitzungen die Symptome. Und die nehme ich zur Kenntnis, also nicht mehr und nicht weniger. Und dann habe ich ja diesen Eindruck. Ich sehe den Menschen in die Augen, ich sehe ihre Haut, ich sehe ihre Haare, ich sehe ihr, wie sie sitzen, ich sehe, wie sie stehen und wie sie reden. Ich höre ihnen vor allen Dingen zu. Eine meiner Zugangspforten ist die Sprache. Ich höre zu. Wenn ich alles gut dolmetschen könnte.
Du bist gelernte Dolmetscherin, muss genau. man dazu sagen.
Ja. Genau, wenn ich alles gut dolmetschen könnte, dann gäbe es fast keine Geheimnisse mehr.
Ja, aber wichtig ist ja dann, das Dolmetschen beinhaltet ja auch dann den Gegenüber mitzuteilen. Was kann ich denn tun?
Genau, da habe ich ein ganz sympathisches Beispiel aus der Praxis. Da war neulich eine Frau bei mir wegen Gewichtsproblemen. Und dann haben wir so ein bisschen über die Nahrung, über das Essen gesprochen. Und dann sagte sie, ja, aber wissen Sie, Frau Frausberg, ich habe halt einfach Hunger. Ich habe einfach Hunger. Und da muss ich das Stück Kuchen oder Schokolade essen.
Muss ja nicht Kuchen oder
genau.
Schokolade sein.
Genau, und jetzt meine Dolmetschtätigkeit an der Stelle ist, aha, der Körper signalisiert Energiemangel, verstehe ich. Ja? Aber der Körper hat jetzt nicht gesagt, iss Schokolade.
Ja,
das ist dann so.
Das ist ja ganz simpel, da könnte man ja auch selbst drauf kommen. Also,
nein, da kommt man nicht drauf. Weil man überlagert ist mit vielen Gedanken, mit vielem Gelesenen, mit viel Information von außen und dann noch mit dem eigenen. Einen Schmeichler, ja, so ein Stück Kuchen macht ja jetzt auch gar nichts.
Ja. Gibt es andere Beispiele, die du nennen kannst, wo du wirklich jemanden von einem schwerwiegenden Problem dann erlösen konntest?
Also einfach nur zum Klarstellen, ich kann niemanden erlösen, Nicole.
Ja, das ist manchmal so die Wunschvorstellung mit den Leuten, die auch zum Arzt gehen und denken, ach, ich kriege eine Pille und dann wird wieder alles gut.
Aber genau,
so
genau.
geht's ja nicht.
Nein,
ne?
Nein, also ich brauche den Klienten, ich brauche den Menschen als aktiven Mitarbeiter. Und es gibt diverse Beispiele, wo ich mit kleinen Veränderungen und mit etwas Zeit. Wir brauchen auch Zeit, damit der Körper und der Mensch sich auf die neue Situation, auf den neuen Impuls einstellen. Und da arbeite ich zum Beispiel mit hormetischen Reizen.
Was bedeutet das?
Hormetische Reize sind Reize, Stressreize in ganz geringen Dosierungen, die einen nicht umbringen, aber hart machen, ne? Den Spruch kennen ja auch sehr viele.
Ich habe trotzdem noch keine Vorstellung. Gibst du Stromstöße oder was machst
du? Genau. Die Vorstellung zum Beispiel ist bei jemand, der etwas mehr, weniger Schmerzen haben will und etwas Gewicht abnehmen möchte, zum Beispiel eine Kältetherapie.
Ja.
Unter die kalte Dusche stellen, in die kalte Badewanne steigen oder gar in den kalten See. Ja, das ist ja jetzt auch gerade sehr modern geworden.
Wir sprechen über ganzheitliche Gesundheitsprävention. Das ist dein Stichwort, das du dir auf die Fahne geschrieben hast. Und jetzt haben wir ja alle eine gewisse Menge an Energie. Und darum geht es auch, wie wir damit umgehen. Also, was ist da ein wichtiges Stichwort?
Das sehe ich genauso. Energie. Wir haben ein Energiereservoir. Und lassen dieses Energiereservoir manchmal unbeachtet. Wir haben vergessen oder verlernt, wie man das füllt und wir sind daran gewöhnt, dass es einfach immer da ist. Energie ist immer da.
Ja.
Und jetzt können wir aber sehr viel dafür tun und das ist auch gut so. Ich gehe von einem Modell aus, das drei Systeme beschreibt, die sich dieses Energiereservoir teilen. Das ist das Immunsystem, das ist das Nervensystem und das ist der Stoffwechsel. Und diese drei Systeme, die nennt man auch die egoistischen Systeme, die haben die Möglichkeit, die Fähigkeit, Energie zu kapern. Und zwar die gesamte Energie für sich zu kapern, wenn bei den jeweiligen Bereichen die Hütte brennt.
Ja, wenn eine Baustelle da ist jetzt. Gerade sind viele erkältet, da ist das Immunsystem am Arbeiten.
Genau. Also was wir kennen oder was eine mögliche Konsequenz davon ist, Müdigkeit bei Immunaktivierung, Müdigkeit bei Stoffwechselproblemen, schlechte Immunfunktion unter Stress, schlechte Immunfunktion bei Stoffwechselproblemen. Dann haben wir vielleicht auch mal einen schlechten Stoffwechsel unter Stress und wir haben einen schlechten Stoffwechsel bei chronischer Immunaktivierung. Und auf medizinisch heißt es Mitochondrium.
Ja.
Das die Zellorganelle, die 90% unserer Lebensenergie herstellt.
Und jetzt ist daraus zu hören, ja, diese Dinge geraten manchmal ins Ungleichgewicht, weil ein Bereich mehr Energie zehrt. Wie kommen wir denn da wieder in so ein Energiegleichgewicht rein?
Es gibt Möglichkeiten, entweder über Labordiagnostik oder aber auch über gezielte Fragen herauszufinden, wohin das Augenmerk, das Hauptaugenmerk gehen soll. Und das ist das, was ich tue. Wenn wir dann Ergebnisse haben, die sind meist ganz deutlich, meist, dann gibt es auch einen klaren Schlachtplan.
Auf welche Werte achtest du da? Was nimmst du alles für Werte?
Oh, das ist jetzt ein großes Feld, weil man kann, wie gesagt, von ein paar Grundwerten ausgehen, ein paar Werten ausgehen und man kann auch eine ganze Latte von Labor machen. Mhm. Ich bevorzuge tatsächlich diese Fragetechnik, weil der Mensch dann einfach nochmal sehr viel mehr von sich erzählt und ich aus diesen Gehörten sehr viel besser einen individuellen Weg herausfinden kann für den Klienten.
Nur das Gehörte, könnte ich mir vorstellen, reicht ja nicht, um zu gucken, wenn der Arm gebrochen ist, kann mir jemand erzählen, ja, der Arm ist gebrochen, aber ich muss es dann vielleicht auch noch, wenn es schwierig ist zu sehen, auch nochmal röntgen und tiefer hineingucken.
Okay, wenn ich da jetzt dir in die Parade fahren darf, das ist eine akutmedizinische Geschichte und da ist der Arzt dazu da und das ist gut, dass wir die haben und dann gehen wir zum ins Krankenhaus.
Nur übertragen auf deinen Job geht es mir darum zu wissen, okay, das Fragen allein, ist das nicht zu wenig?
Nein, das ist nicht zu wenig. Es gibt Fragetechniken, die ganz gezielt auf das Immunsystem abzielen, die ganz gezielt auf das Nervensystem abzielen. Es gibt Fragen für den Stoffwechsel. Einfaches Beispiel, Stoffwechsel. Ja, ich habe Bauchschmerzen. Okay, dann kann ich anfangen und kann fragen, wann tritt es auf, wie tritt es auf, wie ist die Wurst, die Sie produzieren am Ende, wie sieht die aus?
Ja.
Sehr viele einfache, relativ einfache Methoden.
Okay, aber es kann ja tausende Ursachen haben.
Das kann es.
Da musst du ja wirklich erstmal ausschließen.
Ich muss ausschließen und einige mich dann mit dem Klienten zusammen auf einen Weg. Und wir fangen klein an. Ich fange jetzt nicht mit der hyper-super-Labordiagnostik an, sondern ich fange vom Großen an und arbeite mich durch ins Detail.
Also da muss sich jeder klar sein, wenn er zum Heilpraktiker geht oder in deinem Fall, es werden erstmal ganz viele Fragen gestellt.
Sehr viele Fragen.
Das ist das A und O. Und wie lange kann es dann sein, bis dann eine Lösung auf dem Tisch liegt?
Also in der Regel finden wir nach einer Stunde oder zwei die ersten Neuerungen, die ersten Schritte, die wir gemeinsam beschließen, die gehbar sind, die mir sinnvoll erscheinen und die möglichst viele Symptome oder Befindlichkeiten, Wahrnehmungen des Klienten abdecken.
Also Wahrnehmungen sind da ganz wichtig.
Wahrnehmungen sind sehr, sehr wichtig. Also es ist ein sehr guter Marker. Und zudem ist es auch für den Klienten wahr. Das, was er empfindet, was er wahrnimmt, ist dann für ihn wahr. Und das muss man schon respektieren.
Du bist ganz viel im sportlichen Bereich im Einsatz, haben wir zu Beginn der Sendung schon von dir erfahren. Im Handball, da vermutet man das ja gar nicht so sehr. Wie sieht da dein Einsatzgebiet aus?
Ja, ich liebe den Handball sehr. Ich bin mit Sport und auch Handball groß geworden. Und ja, wie komme ich dazu? Also in meiner Familie wurde viel Handball gespielt und wird noch Handball gespielt. Und es hat mich immer interessiert, wie diese Spieler und Spielerinnen in die Regeneration kommen. Und da habe ich einfach einen Einstieg gekriegt, geschenkt bekommen. Ja. Und dann bin ich beim damals noch Handballverband Württemberg, bin ich aufgenommen worden in die Liste der Betreuer und Physiotherapeuten und habe angefangen. Also mein erster Jahrgang war der Jahrgang 1996. Mhm. Also das ist auch schon eine Weile her. Ja. Genau.
Wie sieht dein Einsatzgebiet konkret aus?
Also ich bin da bei den Lehrgängen und ich bin da bei Spielen und bei Wettbewerben. Und ich betreue auch eine Drittliga-Herrenmannschaft hier aus der Region. Und da ist mein Bereich, mich um die Gesundheit, um die Wiederherstellung, um die Regeneration, um die Begleitung bei kleineren und größeren Verletzungen zu gestalten.
Und das ist ja nochmal eine ganz andere Arbeit als sonst in deiner Praxis, könnte ich mir vorstellen. Oder wie unterscheidet sich das?
Ja, da habe ich tatsächlich sehr viel mehr. Es unterscheidet sich sehr. Habe ich sehr viel mehr mit akuten Situationen zu tun. Also wenn jemand umknickt oder eine Muskelverletzung erleidet oder irgendwo einen Schlag erhält, dann gibt es da fast schon akutmedizinische Handlungsvorgänge. Und in der Jugendarbeit, also zum Beispiel beim Handballverband Baden-Württemberg, da geht es darum, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und Bewegungsmuster aufzudecken, die sie in dem Fall nicht gesund halten und sie zu verändern durch welche, die sie gesund halten und die Gesundheit wiederherstellen nach Verletzungen auch.
Ja, du gehst ja einmal im Jahr sogar zur Schule, in die Schule, in der du früher gelernt hast und machst da ein großes Training. Hat das damit zu tun, wir haben eben mal drüber gesprochen, dass es im Bewusstsein gar nicht so angekommen ist, dass wir unsere Gesundheit auch zu großen Teilen selbst in der Hand haben?
Es scheint mir so, als ob dieses Wissen verloren gegangen ist und auch in der Erziehung nicht zwingend ein Faktor ist. Ich habe Ernährung, Bewegung, Gesundung immer für wichtig gehalten und trage das in die Welt hinaus. Ja.
Wie setzt du da bei den Schülerinnen und Schülern an?
Tatsächlich geht es da zunächst mal auch viel darum, herauszufinden, was wissen sie eigentlich über sich oder über die Ernährung oder über die Bewegung oder über die Bedeutung dieser einzelnen Aspekte im Leben. Und da zu füttern, mit Wissen, mit Aha-Erlebnissen zu füttern.
Hat sich das kannst du ja gut beurteilen, hat sich das Wissen über die Zeit verändert? Wissen wir heute mehr als früher oder weniger? Wie ist das über den eigenen Körper?
Ich dachte zunächst, dass wir viel zu wenig und weniger wissen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese Einstellung stimmt. Was ich sagen kann, ist, dass wir mehr Informationen zur Verfügung haben oder hätten. Yeah. Und dass ich feststellen kann, dass sie nicht immer richtig genutzt wird, die Information, und nicht richtig integriert wird in das eigene bestehende Wissen.
Ja, und trotzdem gibt es extrem viele Klagen darüber, dass insbesondere Kinder und Jugendliche häufiger an Fettleibigkeit leiden als früher.
Das ist richtig. Das hat mit Sicherheit mehrere Faktoren als Ursache. Sei es die Bildung, sei es die Wirtschaftssituation, das soziale Einkommen, sei es einfach auch eine Vereinfachung oder der Wunsch nach Vereinfachung im Leben. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Tücken und Fallen auf dem Weg.
Was kann denn dann so ein Tag an der Schule mit dir erreichen?
Na, im besten Fall, dass zumindest ein, zwei Aspekte, Dinge bei den Einzelnen hängen bleiben und sie Gefallen daran finden, das umzusetzen.
Und wir beschäftigen uns mit dem Körper heute Vormittag. Alexandra Forstbauer ist bei uns in SWR1 Leute, Heilpraktikerin. Und zu deiner Analyse gehört die Analyse des Stoffwechsels. Warum ist das so wichtig?
Der Stoffwechsel sichert uns unser Überleben, unsere Energie. Also ohne Energie, ohne Stoffwechsel, ohne Nervensystem zur Kommunikation, ohne Immunsystem zum Schutz, könnten wir nicht überleben.
Wie gehst du vor?
Ich gehe auch da lieber mit Fragen als mit Blut vor. Ja. Genau. Und wenn ich dann meinen Fragekatalog mit dem Klienten zusammen abgearbeitet habe, Dann kommen wir zu Möglichkeiten, aus der einen oder anderen Krise, aus dem einen oder anderen Umstand herauszugehen oder eben was Besseres draus zu machen. Und die Methode ist eine, die ich beim Mojo-Institut für Regenerationsmedizin in Hennef kennengelernt habe, worin ich auch ausgebildet bin. Und wir sprechen da, wir arbeiten da mit dem Modell der 6 Doktoren der Gesundheit.
Okay, dann wollen wir die mal kurz hören.
Ganz kurz. Also wir sprechen hier von der Doktor Atmung, Doktor Nahrung, Doktor Verbindung, Doktor Bewegung, Doktor Naturkraft und Doktor Story.
Was heißt Doktor Story? Also unter den anderen kann man sich ja ganz gut was vorstellen.
Ja. Aber die Doktor Story fragt danach, wie erzählst du deine Lebensgeschichte? Ist es eine Heldenreise oder ist es eine Tragödie? Und auch wenn das jetzt ein bisschen abgedroschen und platt klingen mag, dahinter gibt es eine tiefe Wissenschaft. Denn die Art und Weise, wie ich auf mein Leben und auf das Erlebte und die Begegnungen, wie ich darüber erzähle, hat eine direkte Auswirkung auf diese kleine, wunderbare Zellorganelle, die Mitochondrien.
Ja, und drückt natürlich ganz viel aus, woraus du dann wieder etwas erfahren kannst über den Menschen. Aber vielleicht hast du auch mal ein Beispiel, wenn du jetzt also mit diesen 6 Doktoren weitergekommen bist. Wie gehst du dann vor?
Wir stellen uns einen Plan zusammen und wir besprechen, wann was, in welcher Frequenz, so langsam oder eben auch schneller eingeführt wird in den Alltag.
Was wird eingeführt?
Eingeführt wird zum Beispiel eine oder zwei kleinere oder größere Nahrungsumstellungen. Ja? Wenn die Diagnose für mich sagt, pass auf, du brauchst ein bisschen weniger Kohlenhydrate, ein bisschen mehr Eiweiß und ein bisschen mehr anderes Fett, dann bringen wir das in den Lebensalltag rein.
Ja.
Das wäre das eine. Das andere ist, du hast manchmal einen hohen Blutdruck oder du hast manchmal Ohrenklingel oder du bist aufgeregt. Dann lass uns doch mal 10-minütiges Atmen in den Tag einführen.
Okay, also da zu gucken, welcher Doktor könnte helfen.
Genau.
Ja. Jetzt hast du gerade angesprochen, ja, dann bringt man die Lebensmittel dann vielleicht ein. Nahrungsergänzungsmittel ist da so ein Stichwort. Das wird ja häufig empfohlen. Da sagen dann die Mediziner, naja, wenn man sich vielseitig und gesund ernährt, dann braucht kein Mensch das. Das ist dann Quatsch. Welche Haltung hast du dazu?
Also die Nahrungsergänzungsmittel sind und ich, wir stehen tatsächlich in so einer Hassliebe in Verbindung zusammen, weil das auch so inflationär genutzt wird. Also auch da braucht es eine klare Analyse, eine gute Diagnostik und ich konzentriere mich gerne auf das Wesentliche. Es macht keinen Sinn, eine Batterie von Nahrungsergänzungsmitteln morgens da zu sich zu nehmen wie Pillen. Das ist nicht sinnvoll. Macht übrigens auch gar keinen Spaß und ist nicht sinnvoll. Und es gibt Möglichkeiten, eine sinnvolle Ergänzung in Kombination mit Nahrungsergänzungsmitteln und Nahrungsumstellung zu realisieren.
Jetzt haben wir einiges erfahren über die ganzheitliche Gesundheitsprävention. Es gibt so viele Themen, über alles kann man da sicherlich nicht sprechen. Aber Zucker ist noch ein ganz besonders wichtiger Bereich. Warum?
Ja, das ist richtig. Der Zucker ist lebensnotwendig. Also ohne Glucose kein Leben. Ich mach's mal platt.
Ja.
Aber wenn wir dauerhaft zu viel Glucose konsumieren, dann ist unser Leben auch ganz schön in Gefahr.
Mhm.
Und unterwegs haben wir sehr, sehr viele Symptome. Da kann man was dagegen tun. Das ist die gute Nachricht. Ja.
Da wieder die Frage, wo setzt du an?
Genau. Ich mache eine Analyse und da habe ich auch ein paar Laborparameter, die mir da helfen. Da geht es darum, herauszufinden, wie das mit dem Zuckerstoffwechsel, mit der Verwertung ist. Und auch da, um es auf den Punkt zu halten, geht es mir darum, wie viel von der aufgenommenen Nahrungsenergie landet denn auch tatsächlich als Lebensenergie dort, wo wir sie brauchen.
Ja.
Und da muss man feststellen, dass sehr viel potenzielle Energie in uns sein kann, wir sie aber nicht nutzen können. Und um da jetzt nur einen Punkt zu nennen, den man übrigens ganz einfach locker sofort in den Tagesablauf, ins Leben integrieren kann, ist durch ein paar Bewegungseinheiten, ich sage jetzt mal 10 Kniebeugen vor jeder Mahlzeit. Ja. Ist es möglich, den Zellen zu helfen, dass sie diesen Sog wieder entwickeln und den Zucker in die Zelle bringen und der dort dann sein Wunder vollbringen kann?
Okay, das klingt jetzt nach einer einfachen Formel. Also 10 Kniebeugen vor jedem Essen und das bewirkt dann was am Ende?
Dass die Zellen, die möglicherweise müde sind und alle Schotten dicht gemacht haben oder viele Schotten dicht gemacht haben und den Zucker nicht mehr aufnehmen können, der dann im System, im Kreislauf umherschwirrt und komische Dinge macht, um es kurz zu machen, und den Körper zwingt, sehr viele kompensative Reaktionen anzukurbeln, was übrigens wieder Energie verbraucht, die wir ja jetzt nicht haben. Und das bewirkt die Bewegung. Bewegung ist lebensnotwendig, bringt den Zucker, die Lebensenergie in die Zelle.
Also dann vielen Dank für diesen Tipp. Ganz spannend auch noch, wie dein Weg gegangen ist. Du bist nämlich aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen und hast eine Dolmetscherausbildung gemacht. Und was jetzt auch rauszuhören war, das Zuhören ist etwas, was ganz entscheidend ist für deine Arbeit als Heilpraktikerin. Und da hat wahrscheinlich auch diese Dolmetschausbildung auch einen Anteil dran, könnte ich mir vorstellen, oder?
Auf jeden Fall. Also auch ich bin nur ein Mensch und im Ganzen schließt sich, wie wir gerade so festgestellt haben, schließt sich da auch ein Kreis. Mein Überleben in einer fremden Welt mit einer fremden Sprache, mit ganz anderen Lebensgewohnheiten war zu beobachten und ganz genau zuzuhören und ganz genau zu erfassen, was meint mein Gegenüber jetzt eigentlich? Was genau will er sie mir sagen?
Hast du noch Erlebnisse aus der Kindheit, von deinen Anfängen hier, die vielleicht damals schmerzhaft waren, wo du heute vielleicht drüber lachen kannst?
Ja, das habe ich tatsächlich. Und das ist, es ist ein ganz bezauberndes, ich finde, es ist jetzt, so wie ich hier sitze, kann ich sagen, ein ganz bezauberndes Erlebnis. Ich wurde damals hier in Deutschland eingeschult und bin also zum ersten Mal zur Schule gelaufen. Und hatte keine Ahnung, wie Schule in Deutschland funktioniert, was man tun muss oder nicht tun darf. Auf jeden Fall bin ich mit meinem Kittelchen, in ehemaligen Jugoslawien hatten wir eine Uniform, und meinem weiß gestärkten und gebügelten Krägelchen und meinen Hausschuhen in die Schule gegangen. Denn bei uns ist es so, wir trugen Uniform und wir mussten Hausschuhe im ganzen Schulgebäude tragen. Und ich komme also in die Klasse und habe meine Sachen dabei und will mich gerade umziehen und das Gelächter bricht aus. Und in dem Moment war es eine Katastrophe.
Das glaube ich.
Heute eine wunderbare Geschichte und wunderbares Beispiel dafür, wie man Missverständnisse dann doch ganz einfach aus dem Weg räumen kann. Also man muss sie nicht als Trauma jetzt ein Leben lang mit sich rumtragen.
Heute kannst du darüber lachen. Und gehst einmal im Jahr wieder an deine Schule? Steht der Termin für dieses Jahr schon?
Ja, der war jetzt gerade letzte Woche, der Mental Health Day. Und da habe ich dann immer eine Zehnerklasse, mit der ich über mentale Gesundheit spreche. Natürlich ganzheitlich, genau. Und das macht mir große Freude, dass ich da mein Wissen weitertragen kann und auch ist auch so ein Dankeschön an diese Schule. Ich habe einfach schöne Erinnerungen daran.
Dann herzlichen Dank. Welche Schule ist das? Wollen wir gerade noch erfahren.
Okay, das ist das Johannes Kepler Gymnasium in Bad Cannstatt.
Also, dann danke für den Besuch heute in SWR 1, Leute, Alexandra Forstbauer.
Ich habe zu danken. Auf Wiederhören.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.